Die dritte Einheit der Bibelarbeiten über den Epheserbrief ist überschrieben die österliche Gemeinde. Ich lese Kapitel 2, Vers 1 bis 10. Ihr wart tot infolge eurer Verfehlungen und Sünden. Ihr wart einst darin gefangen, wie es der Art dieser Welt entspricht, unter der Herrschaft jenes Geistes, der im Bereich der Lüfte regiert und jetzt noch in den Ungehorsamen wirksam ist. Zu ihnen gehörten auch wir alle einmal, als wir noch von den Begierden unseres Fleisches beherrscht wurden. Wir folgten dem, was das Fleisch und der böse Sinn uns eingaben, und waren von Natur aus Kinder des Zorns wie die anderen. Gott aber, der voll Erbarmen ist, hat uns, die wir infolge unserer Sünden tot waren, in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, zusammen mit Christus wieder lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Christus Jesus auferweckt und uns zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. Dadurch, dass er in Christus Jesus gütig an uns handelte, wollte er den kommenden Zeiten den überfließenden Reichtum seiner Gnade zeigen. Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, nicht aus eigener Kraft. Gott hat es geschenkt, nicht aufgrund eurer Werke, damit keiner sich rühmen kann. Seine Geschöpfe sind wir in Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat. Amen. Man kann diesen Text sehr einfach gliedern. In den ersten Versen, in Versen 1 bis 3, wird die Situation des vorchristlichen Menschen beschrieben, des Ungläubigen, des nichtchristlichen Menschen. Und in Versen 4 bis 10 lesen wir von dem, was Gott an Neuem geschaffen hat, von unserer Neuschöpfung in Christus. In den Versen 1 bis 3 findet sich eine dramatische, eine pessimistische, eine nicht mehr zu überbietende negative Charakterisierung der nichtchristlichen Welt. Ich kenne keine Stelle im Neuen Testament, die noch pessimistischer ist als diese. Es werden vier Aussagen gemacht. Nichtchristen sind erstens tot infolge ihrer Verfehlungen und Sünden. Zweitens, sie befinden sich unter der Herrschaft Satans. Satan ist nämlich gemeint mit dem Geist, der im Bereich der Lüfte regiert und jetzt in den Ungehorsamen wirksam ist. Das hängt zusammen mit dem Weltbild des Epheserbriefes, auf das ich wahrscheinlich heute Abend noch mal näher eingehen möchte. Also der Satan ist nicht unter der Erde, sondern in der Luft über den Menschen, als ihr Beherrscher. Drittens, Nichtchristen sind beherrscht von den Begierden des Fleisches. Und viertens, Nichtchristen sind Kinder des göttlichen Zorns. Das heißt, Gottes Zorn, Gottes Ablehnung ruht auf ihnen. Ich könnte mir vorstellen, dass einige ein bisschen die Gänsehaut bekommen, wenn ich das jetzt ausführe. Ich werde jetzt mich aber an den Text halten und nicht an die Gänsehaut. Weil die Aussage Tod infolge ihrer Verfehlungen und Sünden die Hauptaussage ist, möchte ich sie am Schluss behandeln und möchte anfangen mit der zweiten Aussage. Nichtchristen sind Gefangene Satans. Wie kommt euch das vor, wenn ihr das so hört? Nichtchristen sind Gefangene Satans. Sind sie alle Erzbösewichte? Sind sie alle abgrundtief schlecht? Sind sie alle dämonisiert? Offensichtlich auch nicht. Wenn man diese Aussage moralisch versteht, begreift man nichts. Viele der Nichtchristen haben eine sehr hohe Moral, sind sehr sozial, engagieren sich für andere, denken verantwortlich mit, opfern sich auf. Daran kann es nicht liegen. Aber Satan ist ja nicht die Instanz, die die Unmoral verkörpert, sondern Satan ist die Instanz, die die Gegnerschaft gegen Jesus Christus verkörpert. Wenn man das so sieht, kann man es besser verstehen. Und die Bibel sagt, nicht nur diese Stelle sagt, dass Satan der eigentliche Herrscher dieser Welt ist. Wir singen das im Lobpreis oft etwas global, dass Jesus der Herr dieser Welt ist. Das stimmt in dem Sinn, dass Jesus eingesetzt ist von Gott zum Herrscher über diese Welt, aber faktisch ist er es noch nicht. Faktisch ist er der Herrscher über die Gläubigen, über die Christen, über die Gemeinde, aber nicht über die Welt. Die Welt wird nach wie vor von Satan regiert. Im ersten Johannesbrief steht, die ganze Welt, Luther hat übersetzt, liegt im Argen. Heißt wörtlich, liegt in der Hand des Bösen, in der Autorität des Bösen. Das ist eine schwierige Aussage, besonders wenn man humanistisch erzogen wurde, kann man das nicht so leicht akzeptieren, dass die ganze Welt fremdbestimmt ist und unter einer Autorität steht, die nicht von Gott ist. Gott ist der, der sich auch im Blick auf die Welt die Fäden letztlich nicht aus der Hand nehmen lässt. Gott ist der, der über Satans Machenschaften hinaus seine Ziele verfolgt. Aber Gott ist nicht der, der den realen Einfluss hat. Im Sinne seiner Liebe, im Sinne seiner Gnade, im Sinne seiner Barmherzigkeit. Sondern diese Welt wird faktisch von den Mächten Satans regiert, das heißt von Angst, von Gier, von Egoismus, von anderen Kräften. Und wer nicht von Jesus regiert wird, wird nach der Sicht des Neuen Testamentes von Satan regiert. Fragt gern nachher nach, wenn das zu allgemein war oder wenn euch das nicht einleuchtet oder wenn das noch spezifiziert werden soll. Das heißt nicht, dass alle Nichtchristen dämonisiert sind. Dämonisiert sein ist eine ganz bestimmte Form der Unfreiheit, bei der der Mensch nicht über seine Willenskräfte und seine Entscheidungen selber verfügen kann, sozusagen fremdbestimmt ist. Aber viel, viel mehr Menschen als dämonisiert sind, sind in Satans Macht, das heißt, sie werden von ihm ferngesteuert, sie wissen es nicht, sie würden es nicht zugeben. Geh niemals zu einem Nichtchristen hin und sage, übrigens, aus Gottes Wort geht hervor, du bist ein Kind Satans. Wenn er sich gut verhält und gut erzogen ist, wird er sich wegdrehen. Wenn er aggressiv ist, könnte noch Schlimmeres passieren. Es würde als persönliche Beleidigung gefasst, ist es aber nicht. Es geht um unsere Wurzel, woraus leben wir. Satan ist derjenige, der sich vor Urzeiten entschieden hat, gegen Gott zu wirken mit allen Mitteln. Satan ist derjenige, der sich entschieden hat, Menschen von Gott abzuhalten, gegen Gott aufzubringen, Misstrauen gegen sie zu säen. Und das ist das Feld der Ungläubigen, auf dem er mit Erfolg arbeitet. Nur wer unter die Autorität Jesu gestellt ist durch Glaube und Taufe, hat Freiheit von dieser Macht Satans. Noch einmal, damit es nicht missverstanden wird, diese Kinder Satans, also die Ungläubigen, können höchste soziale Leistungen erbringen, sie können sich charmant und menschenfreundlich verhalten, sie können sich auch religiös betätigen. Nach der Sicht des Neuen Testamentes wäre es gar kein Problem zu sagen, wer anderen Religionen angehört, außer der Jesus-Religion, dem Jesus-Glauben, ist trotzdem ein Kind Satans. Wie gesagt, man muss diese Aussage sehr vorsichtig behandeln, sonst wird sie zur Keule, erregt nur Aggression. Man kann sie nur nachvollziehen, wenn man selber weiß, woher man kommt und schon bei Jesus angekommen ist. Im Rückblick kann man sagen, ich wusste es nicht, aber ich war ferngesteuert durch Satan, ich war Teil seines Reiches. Ich habe mit dazu beigetragen, seine Absichten voranzubringen, obwohl ich es gar nicht wusste und wollte. Dann heißt es weiter, Nichtchristen sind beherrscht von den Begierden des Fleisches. Dazu muss man sich klar machen, was Paulus mit Fleisch meint. Ich tue das in aller Kürze. Fleisch meint nicht das, was man im Metzgerladen kauft. Fleisch meint aber auch nicht die Sinnlichkeit als solche, also was man in St. Pauli in Hamburg kultiviert. Fleisch meint nicht Triebhaftigkeit. Fleisch hat überhaupt nichts zu tun mit nur dem Körper oder dem unteren Teil des Körpers. Sondern Fleisch ist eine Umschreibung für die Gottabgewandtheit und Gottfeindlichkeit jedes Menschen. Wenn ihr etwas mitschreiben wollt, das würde sich lohnen. Fleisch ist eine Umschreibung für die Gottabgewandtheit und Gottfeindlichkeit jedes Menschen. Fleisch hat zu tun mit der ganzen Person. Fleisch ist unser Denken, wenn wir nicht in Jesus ruhen. Fleisch ist unser Wille, Fleisch ist sind unsere Gefühle, Fleisch ist unsere Seele, Fleisch ist unser Körper, Fleisch ist unser Geist. Das ist eine Totalbestimmung, Totalprägung, der wir uns nicht entwinden können. Deswegen hat es auch keinen Sinn zu sagen, wir arbeiten an uns, wir können unserem Fleisch nicht entrinnen, außer dass wir in Christus unsere Freiheit finden, weil Fleisch eben nicht ein Teil von uns ist. Wir können es nicht durch den Willen überwinden. Fleisch ist die Geburtsstätte von bösen Dingen, von Sexualmorden, von Verbrechen, von Ausbeutung. Fleisch ist aber auch die Wurzel von philosophischen Systemen, die mit Jesus nichts zusammenklingen. Fleisch ist alles das, was wir hervorbringen in der Rebellion gegen Gott, in der Abwendung von Gott. Man könnte sagen, Fleisch zeigt sich plump und Fleisch zeigt sich hochgeistig. Fleisch zeigt sich übrigens auch in der Gemeinde. Ich sage das ungern, aber es ist wahr. Fleisch zeigt sich in Bequemlichkeit und Faulheit in der Gemeinde. Fleisch zeigt sich in frommen Selbstrechtfertigungsversuchen. Fleisch zeigt sich in Ausreden. Fleisch zeigt sich in Quängeleien und Reibereien zwischen den Christen. Es gibt in der Gemeinde noch eine Menge Fleisch, das noch nicht am Kreuz entsorgt worden ist. Weshalb Paulus den Korinthern am Anfang sagt, sie seien noch fleischlich gesinnt, obwohl er ihnen doch gleichzeitig bescheinigt, dass der Heilige Geist in ihnen wohnt. Es gibt das fromme Fleisch, das ist besonders gefährlich. Und dann wird viertens davon gesprochen, dass Nichtchristen Kinder des göttlichen Zornes sind. Das ist eine typische hebräische Ausdrucksweise. Gemeint ist, dass der Zorn Gottes auf denen ruht, die nicht in Jesus geborgen sind, in Jesus ihre neue Identität gefunden haben. Und deswegen ist es so gefährlich und so missverständlich, wenn wir allen Leuten sagen, Gott liebt dich, wie du bist. Ich weiß nicht, wo wir das Recht hernehmen zu so einer Aussage. Das ist so diese seichte Frömmigkeit, die wir seit Jahren bei uns haben. Die Bibel sagt das nicht, Gott liebt dich, wie du bist, sondern er sagt beides. Gott ist dein liebender Vater, der dir nahe kommen will, und Gott steht nicht zu dir, weil er deine Sünde sieht und dich deswegen verdammt. Gott kann Sünde nicht tolerieren. Gott kann den Sünder nicht annehmen. Der Sünder ist nicht annehmbar für ihn. Wir brauchen eine doppelte Aussage. Nicht die eine Aussage ist ganz verkehrt, sondern es ist eine Halbwahrheit, und deswegen ist sie besonders gefährlich. Wir können nicht einfach sagen, Gott liebt die Menschen, wenn wir ihnen das andere nicht auch sagen, dass Gott ganz und gar nicht mit ihnen einverstanden ist. Gott ist ganz und gar nicht einverstanden mit einem Menschen, der nicht an ihn glaubt. Und sein Zorn ist nicht seine Wut. Wenn wir Zorn hören, denken wir an irgendwelche Leute, die rumfuchteln, die durch die Gegend schreien, die feste Gegenstände werfen oder schwingen oder ihre Fäuste gebrauchen. Zorn ist im Sinne des Neuen Testamentes eine Emotion Gottes, die ausdrückt, ich bin mit deiner Sünde und deinem Sündersein ganz und gar nicht einverstanden. Und wenn du nichts tust und wenn du dich nicht verändern lässt, dann werde ich in Ewigkeit dich ausschließen. Zorn hat immer einen Bezug auf das jüngste Gericht. Im jüngsten Gericht wird der Zorn Gottes entladen über alles ungöttliche Wesen. Aber die Menschen, die nicht ohne Jesus sind, stehen jetzt schon unter Gottes Zorn. Das ist wiederum eine Aussage, die wir den Leuten besser nicht direkt sagen, weil sie nicht werbend ist, aber die wir im Herzen haben müssen. Gott ist kein Gott der Kompromisse, Gott ist kein Gott der leichten, seichten Töne, sondern Gott ist ein Gott der Wahrheit. Und Sünder sind Todeskandidaten für Gott. Zorn Gottes ist die Kraft, die das Leben tötet. Im Zorn Gottes wächst nichts mehr und alles geht zugrunde. Das ist die biblische Sicht. Man kann das ganz besonders gut studieren im Römerbrief, am Anfang des Römerbriefes, wo es heißt, Gottes Zorn wird offenbar über die Menschen, über alles ungöttliche Wesen. Wir müssen wieder über Gottes Zorn reden. In unserer Kultur, in unseren Gemeinden wird das fast nicht getan, weil wir uns scheuen davor. Wir denken, da kriegen Leute Angst. Warum sollen sie nicht mal Angst kriegen? Wenn ich jemand sage, wenn du weiterfährst, dann und du weißt nicht, dass da eine Brücke gesprengt ist, wirst du in den Abgrund fahren, dann kann er Angst kriegen und die Angst kann ihn bewahren davor, mit der Brücke abzustürzen. Wir können nicht die Wahrheit danach frisieren, ob die Menschen sie gerne hören oder ob sie dabei einen kleinen Schauer kriegen. Die Wahrheit ist, dass wir ohne Christus ewig verloren sind, weil wir ohne Christus dem Zorn Gottes anheimgegeben werden. Das ist die biblische Wahrheit und an irgendeiner Stelle muss sie auch Platz haben. Sicherlich nicht am Anfang der Verkündigung, sicherlich nicht darin, dass sie den Nichtchristen als erstes diese Wahrheit sagen. Wir sollen ihnen sagen, dass Gott sie liebt und für sie da ist, aber wir dürfen sie auf die Dauer nicht unter den Tisch fallen lassen. Und jetzt kommt die Kernaussage, die wichtigste Aussage in diesem kleinen Abschnitt. Nämlich, dass Nichtchristen tot sind infolge ihrer Verfehlungen und Sünden. Vers 1, ihr wart tot infolge eurer Verfehlungen und Sünden. Hier ist die Rede von einem geistlichen Tod. Hier ist die Rede von einer geistlichen Erstarrung Gott gegenüber, von einer Kälte, von einem Desinteresse. Tote kommunizieren nicht am Leben. Sie nehmen nicht teil am Leben. Und der Nichtchrist hat keine Liebe zu Gott, keine Regung nach Gott. Und auch das ist so, scheint so einseitig und radikal zu sein, weil es bei Nichtchristen so viel ehrliches Fragen nach Gott gibt. Ich habe eine Kollegin in Hamburg, in der Gemeinde, einige von euch können sie wahrscheinlich noch erinnern, das ist die Gabriela Köpsel, die als Nichtchristin 10 Jahre lang nach Gott gesucht hat. Jetzt ist sie Pastorin der Ansgar-Kirche, also seit 15 Jahren ungefähr eine gläubige Christin. 10 Jahre hat sie nach Gott gesucht, hat alles getan, was ein Mensch tun kann. Sie ist nach Indien gereist, zum Ganges gegangen, hat Ashrams besucht, hat sich einweihen lassen und hat ihr Leben auf diese eine Karte gesetzt. Ich will Gott finden. Würden wir sagen, in dieser Zeit, als sie anfing, Gott zu suchen, war sie nicht mehr tot? Nein, sie war immer noch tot. Sie hat als Tote nach dem Leben gesucht. Und sie hat erst das Leben dann gefunden, als sie Jesus fand. Das wäre die biblische Sicht. Wir wollen nicht Leute, die in anderen Religionen ihr Zuhause haben, diffamieren, schlecht machen, negativ über sie reden. Aber wir müssen die Einschätzung der Bibel teilen, dass nämlich Gott uns als wandelnde Leichname betrachtet, solange wir Jesus nicht kennen. Wir haben keine Liebe zu dem wahren Gott. Wir wollen ihn nicht wirklich als unseren Herrn haben. Alles in uns ist erstarrt und kalt Gott gegenüber, desinteressiert und unmotiviert. Paulus hat besonders in Römer 5 deutlich gemacht, dass aus der Sünde der Tod erwächst. Ihr könnt es zu Hause nachlesen, Römer Kapitel 5, zweiter Teil. Durch die Sünde kam der Tod. Zunächst der geistliche Tod und später der physische Tod, der körperliche Tod. Sünde führt in den Tod. Wer sich von Gott entfernt, stirbt. Deswegen heißt es in der Geschichte von dem verlorenen Sohn, dieser mein Sohn war weggelaufen, oder? Nein, dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Das Vaterhaus zu verlassen bedeutet Tod. Selbst wenn man mit dem Geld dann nach Lambarene zieht und ein Hospital baut, tut man es als ein toter Mensch. Wir haben Leben nur in Jesus. Nun ist die Frage, was ist zuerst, die Sünde oder der Tod? In der Situation der nachadamitischen Welt, also der Welt nach dem Sündenfall, ist zuerst der Tod und dann kommt die Sünde. Wir sind schon tot auf die Welt gekommen. Wir sind schon tot gewesen, als wir auf die Welt kamen. Bevor wir gesündigt haben, waren wir schon tot. Und die Sünde hat den Tod immer wieder aktualisiert und hat ihn verstärkt. Sie hat ihn jedes Mal bekräftigt. Am Anfang, vor dem Sündenfall, hat die Sünde zum Tod geführt. Nach dem Sündenfall kommt die Sünde aus dem Tod heraus. Sie ist eine Manifestation des Todes. Wir verhalten uns als tote Menschen, indem wir sündigen. Und alle unsere Sünden sind ein Versuch, uns Leben zu schaffen, ohne dass wir dabei erfolgreich sind. Jede Sünde stabilisiert den gottlosen Zustand. Es geht um einen Kreislauf des Todes. Ich sagte vorhin, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, dies ist eine ungemein pessimistische Sicht des Menschen ohne Christus. Ich kenne keine, wo auf wenigen Versen so viel Negatives gesagt ist über den nichtchristlichen Menschen. Und noch einmal, man kann diese Verse sehr missbrauchen, man kann sie unsensibel und grob anwenden. Man kann sie so anwenden, dass die Würde des Menschen darunter leidet. Auch der Nichtchrist hat eine Würde. Auch der Nichtchrist hat ein Gewissen. Auch der Nichtchrist bemüht sich. Der Nichtchrist hat ehrliche Interessen. Er ist nicht nur ein krasser Egoist, er ist immer wieder auch fähig, Gutes zu tun. Das alles bleibt unbenommen. Aber die tiefste Wertung, die letzte Wertung ist hier enthalten. Wir sind ohne Gott gewesen. Nichtchristen sind bis heute ohne Gott. Wir haben einen Zustand der Kälte in uns, der desinteressiert an Gott. Wir suchen ihn nicht, wir wollen ihn nicht, wir lehnen ihn ab. Das heißt ja tot sein für Gott. Wir sind unter fremder Herrschaft, unter Herrschaft Satans, ohne es selber zu wissen und auch meistens zuzugeben. Und wir sind unserem Fleisch ausgeliefert, das heißt unserem ungöttlichen Wesen. Das ist die reale Sicht des Menschen, wie es von Christus her gesehen wird. Ich habe seit meinem Jahrzehnten dafür gekämpft, dass wir dieses Bild des nichtchristlichen Menschen nicht schwärzer machen, als es ist, dass wir die Würde und die Ehre des nichtchristlichen Menschen sehen, aber das hebt diese Wahrheit nicht auf, sondern wir müssen uns zu dieser Wahrheit stellen. Darum und von daher ist das verständlich, was jetzt kommt, im zweiten Teil von Kapitel 2, 1 bis 10. Es gibt nämlich eine Abhilfe, die Gott geschaffen hat. Gott aber, der voll Erbarmen ist, mit diesem Menschen, der ihm so zuwider wäre, der so uninteressiert an ihm ist, der voll Erbarmen ist, hat uns, die wir infolge unserer Sünden tot waren, in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, zusammen mit Christus lebendig gemacht, zusammen mit Christus auferweckt und zusammen mit Christus einen Platz im Himmel gegeben. Drei Aussagen. Was heißt das? Unser tiefstes Bedürfnis ist das Bedürfnis nach Leben, nach geistlichem Leben. Wo findet dieses Bedürfnis seine Beantwortung? In der Auferweckung Jesu. In der Auferweckung Jesu hat Gott das Leben bereitgestellt, das uns aus unserem Tod erlöst und befreit. Hier wird in der griechischen Formulierung eine Präposition verwendet, die man im Deutschen gar nicht so einfach wiedergeben kann. Ich hatte schon gesagt, er hat uns mit auferweckt und mit lebendig gemacht und mit in den Himmel versetzt. Was heißt das mit? Das mit drückt eine Zusammengehörigkeit aus. Die Mutter besuchte die Sprechstunde mit ihrem Kind, heißt, die Mutter und das Kind gehören zusammen. Wenn wir mit Jesus auferweckt sind, mit Jesus lebendig gemacht sind, heißt es, damals und dort, als Jesus lebendig gemacht wurde, wurden wir auch lebendig gemacht. Damals und dort, als Jesus auferweckt wurde, wurden wir auch auferweckt. Damals und dort, als Jesus seinen Platz zu Rechten Gottes einnahm, haben wir unseren Platz zu Rechten Gottes gefunden. Das liegt all unserem Glauben weit voraus. Das ist ein Teil der Erlösung. Das ist etwas, was Gott getan hat, ohne uns danach zu fragen. Er hat uns einbezogen in das Leben Jesu. Ich möchte einen ganz kleinen Werbeblock einschalten. Ich habe jetzt gerade ein Buch rausgegeben vor 2 Wochen über Teilhabe an der Schöpfung, an der neuen Schöpfung, wo dieses Thema ganz ausführlich und breit behandelt wird. Klammer zu. Brunnenverlag ist erschienen. Also noch einmal, Bevor wir dieses neue Leben erfahren, bevor es zu einem persönlichen Erlebnis wird, ist es eine objektive Tatsache. Christus hat uns in sich aufgenommen. Wir waren auf Golgatha dabei. Wir sind damals, als Christus starb, mit ihm gestorben. Und unser alter Mensch ist damals mitgestorben. Wir waren aber auch am Ostermorgen dabei. Unser neues Leben begann am Ostermorgen, als Christi neues Leben begann. Als er auferweckt wurde, wurden wir mit auferweckt. Weil wir in ihm drinnen waren. Weil wir an ihm partizipiert haben. Weil sein Leben zu unserem Leben geworden ist. Gott hat das so gewollt und so vorgesehen. Und als er sich zur Rechten Gottes gesetzt hat, nun kommt diese Aussage, die sich nur im Epheserbrief findet, nur an dieser Stelle jetzt, Epheser 2, Vers 6, da wurden auch wir zur Rechten Gottes platziert. Uns wurde ein Platz zugewiesen in Christus, der ganz oben positioniert ist. Damit hat Gott auf zwei Probleme eine Antwort gegeben. Erstens auf das Problem unseres Todseins. Wenn wir durch Glaube und Taufe mit Jesus verbunden sind, haben wir Anteil an dem, was er auf Golgatha und Ostern für uns getan hat. Wir werden, was vorher eine Wirklichkeit war, wird nun eine aktualisierte Wirklichkeit. Was vorher vor Gott galt, gilt jetzt auch für uns, dass wir sein Leben bekommen. Wer durch Taufe und Glaube in Jesus ist, der ist in Christus und hat Anteil an dieser geistlichen Wirklichkeit. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Heißt es in einem alten Kirchenlied. Das heißt, das wichtigste Problem war, wie bekommen wir neues Leben? Und die Antwort darauf heißt, durch die Teilhabe an der Auferstehungsmacht Jesu. Gott hat es für uns bereitgestellt seit 2000 Jahren, und als wir Christen wurden, durch Taufe und Glaube, sind wir dahin einbezogen worden. Jetzt können wir sagen, ich habe Teil an Jesu Leben. Sein Leben ist zu meinem Leben geworden. Bevor wir das erleben, ist es eine Wirklichkeit. Erst glauben wir es, dann erleben wir es in dieser Reihenfolge. Welche Aussage hat dem gegenüber die von der Erhöhung zur Rechten Gottes? Das ist jetzt eine interessante Frage. Man könnte nämlich sagen, ist das nicht übertrieben? Ein Grund, warum manche den Epheserbrief nicht für paulinisch halten, sondern von einem Paulus-Schüler geschrieben, liegt eben darin, dass er hier schreibt, wir sind bereits auferstanden, wir sind bereits zur Rechten Gottes erhöht, während in den Briefen, die alle für paulinisch halten, so etwas nicht gesagt wird. Ich glaube, dass es eine tiefe Bedeutung hat. Nämlich, Jesus ist der Herr über alle Mächte geworden. Das hatten wir in der letzten Bibelarbeit schon gesehen. Das heißt dort, alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt und ihn als das Haupt über alle, der als Haupt alles überragt, über die Kirche gesetzt. Wenn wir Anteil bekommen an dieser Zuordnung zu Jesus, dem Auferstandenen und Erhöhten, dann haben wir Autorität über Satan. Das ist die Logik im Epheserbrief. Ich hatte vorhin gesagt, in Kapitel 2, Vers 1 bis 3 ist von mehreren Seiten des ungläubigen Lebens die Rede, unter anderem davon, dass wir Gefangene Satans waren. Wenn wir jetzt mit Jesus erhöht sind und zur Rechten Gottes unsere Position haben, dann sind wir in einer Position, die über der Position Satans ist. Überlegen ist, stärker ist, drüber steht. Das heißt, es geht hier nicht um eine Fantasieaussage, sondern um eine Machtfrage. Wer mit dem Sohn Gottes erhöht ist, steht qualitativ über Satan. Er ist nicht mehr sein Gefangener, sondern ist ihm überlegen, kann ihm sozusagen sagen, wo es lang geht. Vorher hat Satan uns gesagt, wo es lang geht, jetzt sagen wir ihm, wo es lang geht. Das heißt, diese Aussage von Epheser 2, Vers 6, er hat uns mit erhöht, ist nicht spekulativ, ist nicht nur aus irgendwelcher Fantasie, sondern sie hat diesen Bezug auf die Not, aus der wir gekommen sind. Weil wir Gefangene Satans waren, brauchen wir eine Position, die Satan überlegen ist, und es ist die Position in Jesus. Dort sind wir ihm ständig überlegen, auch wenn wir das gar nicht immer in Anspruch nehmen, sind wir ihm trotzdem überlegen. Also hat Gott uns alles geschenkt. Wir sind beteiligt an dem ganzen Weg Christi. Wir waren am Kreuz dabei. Wir waren am Ostermorgen dabei, wir waren an Himmelfahrt dabei. Wir sind einbezogen in dieses göttliche Leben. Wir haben die Früchte dieses Lebens für uns zur Verfügung. Und darum ist es auch klar, dass wir auch die guten Werke haben, die in Christus da sind. Das heißt nämlich, seine Geschöpfe sind wir in Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat. In Christus ist nicht nur eine gute Gesinnung, in Christus sind auch gute Werke, die wir tun dürfen, die liegen schon bereit, wir müssen sie nur noch annehmen und aus uns herausfließen lassen. Das ist eine ganz andere Sicht, als wenn wir sagen, was muss ich alles tun, damit ich ein ordentlicher Christ bin. Was ganz anderes, als wenn wir uns abmühen und anstrengen. Sie fließen aus uns heraus. Paulus sagt an anderer Stelle, wie eine Frucht aus einem Baum hervorkommt, nämlich Liebe, Freude, Friede, Galater 5. So kommt das neue Leben, so kommen die neuen Werke aus uns hervor, wenn wir in Christus sind. Dies ist eine Wahrheit, die ich in dieser Bibelarbeit präsentiert habe, die besonders auf Offenbarung angelegt ist. Wenn wir an dieser Stelle keine Offenbarung haben, sagen wir, das ist alles übertrieben, es ist unrealistisch oder es ist reine Theorie. Wenn wir Offenbarung haben, fangen wir an, in dieser Wirklichkeit zu leben und zu bewegen, dafür dankbar zu sein und die Früchte dieser Wahrheit zu genießen. Wir leben eine österliche Existenz im Kraftfeld von Ostern. Interessanterweise wird im Epheserbrief das Kreuz Jesu fast ganz ausgeblendet. Interessanterweise, aber nicht, weil es nicht gesehen wird, sondern weil der Akzent nicht darauf liegt. Das Kreuz Jesu ist dafür da, die Schuld zu sühnen. Die Auferstehung Jesu ist dafür da, uns neues Leben zu geben. Darum geht es im Epheserbrief und darum wird das so stark betont. Wir sind eine österliche Gemeinde. Wir leben im Vorzeichen von Ostern. Das ist unser Wesen als Gemeinde. Das heißt noch lange nicht, dass wir das ausleben, dass wir das schon erkannt haben und durchbuchstabiert haben, wie das praktisch ist. Aber wir haben dieses Potenzial. Das ist uns in Jesus geschenkt. Wir können davon Gebrauch machen. Amen. So, wir haben jetzt reichlich Zeit für Einwände. Auch die sind möglich.